Jo Nesbø. Messer. Aus dem Norwegischen von Günter Frauenlob. Gelesen von Uwe Teschner. Hörbuch Hamburg Verlag 2019. Teil 1. Das zerrissene Kleid an der morschen Kiefer führte die Gedanken des alten Mannes zu einem Lied aus seiner Jugend über ein Kleid an einer Wäscheleine. Nur, dass dieses Kleid hier nicht wie in dem Lied im Südwind wehte, sondern im eiskalten Schmelzwasser des Flusses trieb. Dicht über dem kiesigen Grund war es still, und obwohl an diesem Märztag die Sonne schien und es erst 5 Uhr nachmittags war, kam von dem Licht dort unten nicht viel an. Dafür sorgten die Eisschicht und das 4 Meter tiefe Wasser. Trotzdem hoben sich das Kleid und die Kiefer von dem seltsam grünlichen Halbdunkel ab. Es war ein Sommerkleid, das hatte er erkennen können, weiß mit hellblauen Punkten. Vielleicht war es nicht immer weiß gewesen, er wusste es nicht. Das kam sicher darauf an, wie lange das Kleid schon dort unten am Zweig hing. Es bewegte sich in dem nie endenden Wasserstrom hin und her. Langsam und sanft, wenn der Fluss wenig Wasser führte, hektisch und starr bei Hochwasser. Der Stoff war immer dünner, rissiger geworden. Wie er selbst, dachte der Alte. Irgendwann war dieses Kleid für jemanden wichtig gewesen. Ein Mädchen oder eine Frau, für die Augen eines Mannes oder die Arme eines Kindes. Doch jetzt war es verloren wie er selbst. Der Zeit übereignet, ohne Funktion, ausgesondert, stumm und still. Es war nur eine Frage der Zeit, bis die Strömung auch das letzte Stückchen Stoff abriss und fortspülte. »Was gibt's denn da zu gucken?« hörte er eine Stimme hinter seinem Stuhl fragen. Er trotzte den Muskelschmerzen, drehte den Kopf und hob den Blick. Ein neuer Kunde. Der Alte vergaß mehr als früher, nie aber Gesichter seiner Kunden, wann auch immer sie im Siemensen Jagdorf Fiske gewesen waren. Dieser Kunde wollte weder eine Waffe noch Munition. Mit etwas Training erkannte man an ihren Augen, ob sie Wiederkäuer geworden waren und dem Teil der Menschheit angehörten, der den Instinkt zu töten verloren hatte. Sie verstanden das Geheimnis der anderen nicht. Nicht die Magie, dass ein Mann sich durch nichts auf der Welt lebendiger fühlte, als den Abzug zu drücken und ein großes, warmes Tier niederzustrecken. Der Alte tippte darauf, dass sich der Mann für die Blinker oder eine der Angelruten interessierte, die an dem Regal über und unter dem großen Fernsehschirm an der Wand vor ihnen hingen. Oder vielleicht für eine der Wildkameras auf der anderen Seite des Ladens. »Der guckt in den Fluss, den Haglebüelver«, sagte Alf an seiner Stelle. Sein Schwiegersohn war zu ihnen getreten. Er wippte auf den Fußballen stehend auf und ab und hatte die Hände tief in der langen ledernen Schießweste vergraben, die er immer trug, wenn er im Laden war. »Wir haben letzten Sommer in Zusammenarbeit mit dem Kameraproduzenten deine Unterwasserkamera installiert. Wir senden seitdem rund um die Uhr live von einer Stelle etwas oberhalb der Fischtreppe am Nudafossen und kriegen ganz genau mit, wann die Fische mit dem Aufstieg beginnen.« »Und wann ist das?« »Ein paar kommen schon im April oder Mai, aber so richtig los geht's erst im Juni. Die Forellen müssen abgeleicht haben, wenn die Lachse kommen.« Der Kunde lächelte dem Alten zu. »Dann sind Sie aber noch ein bisschen früh dran. Oder haben Sie einen Fisch gesehen?« Der Alte öffnete den Mund. Er dachte die Worte, hatte sie nicht vergessen. Aber es kam nichts, so dass er den Mund wieder schloss. »Aphasie«, sagte Alf. »Was?« »Schlaganfall. Er spricht nicht. Suchen Sie nach Angelzeug.« »Nein, ich brauche eine Wildkamera«, sagte der Kunde. »Dann sind Sie Jäger.« »Jäger? Nein, Gott bewahre. Ich habe draußen vor meiner Hütte im Circadal Exkremente gefunden und das Zeug sah anders aus als alles, was ich bisher gesehen habe. Ich habe davon Bilder auf Facebook gepostet und gefragt, was das sein kann. Ja, die Antwort kam prompt. Das sollen Bärenexkremente sein.« »Ein Bär? Stellen Sie sich das mal vor. In einem Wald, der mit dem Auto gerade einmal eine halbe Stunde vom Zentrum der norwegischen Hauptstadt entfernt ist.« »Aber das ist doch fantastisch.« »Ja, kommt ganz drauf an, was Sie unter fantastisch verstehen. Ich habe da eine Hütte, in die ich mit meiner Familie fahre. Ich will, dass dieses Vieh geschossen wird.« »Ich bin Jäger. Ich kann Sie sehr gut verstehen. Aber Sie wissen ja selbst, wie das in Norwegen ist. Bis vor wenigen Jahren gab es noch richtig viele Bären. Trotzdem ist in den letzten paar hundert Jahren kaum ein Bärenangriff mit tödlichem Ausgang gemeldet worden.« »11, dachte der Alte. 11 Menschen seit 1800, der letzte 1906. Er konnte nicht mehr sprechen und war auch motorisch nicht mehr auf der Höhe, aber sein Gedächtnis funktionierte noch. Und er konnte klar denken. Meistens jedenfalls. Manchmal war er etwas verwirrt und hin und wieder sah er auch, wie sein Schwiegersohn und seine Tochter sich Blicke zuwarfen, denen er entnehmen konnte, dass er irgendetwas verwechselt haben musste. In den ersten Jahren nach der Übergabe des Ladens, den er vor 50 Jahren gegründet und seither betrieben hatte, war er noch eine Hilfe gewesen. Aber seit dem letzten Schlaganfall saß er nur noch auf seinem Sessel. Was nicht schlimm war, da er seit Olivias Tod nichts mehr vom Leben erwartete. In der Nähe seiner Familie zu sein, jeden Tag ein warmes Essen, im Laden auf seinem Sessel zu sitzen und das immer gleiche stumme Fernsehprogramm, das reichte ihm. Das Tempo war wie ein Spiegel seines Lebens. Das Dramatischste, was passieren konnte, war der erste Fisch, der zur Laichzeit die Fischtreppe erklomm. Was natürlich nicht heißt, dass das nicht passieren könnte. Der Alte hörte, dass Alf mit dem Kunden zu dem Regal mit den Wildkameras gegangen war. Auch wenn sie wie Teddybären aussehen, sollte man auf der Hut sein. Alle Fleischfresser töten. Es ist schon richtig, dass sie sich eine Kamera anschaffen, dann wissen sie ein für alle Mal, ob sich das Tier in der Nähe der Hütte niedergelassen hat oder nur vorbeigelaufen ist. Der Alte hörte nur halb zu. Etwas auf dem Bildschirm hatte seine Aufmerksamkeit gefesselt. Er konnte nicht genau erkennen, was es war, aber etwas in dem grünen Dunkel schimmerte. Der Film wird in der Kamera gespeichert, so können Sie ihn sich anschließend auf dem PC ansehen.
Ja, das ist fantastisch.
Ja, aber Sie müssen immer zur Kamera und die Speicherkarte entnehmen, um zu sehen, ob es neue Aufnahmen gibt. Andernfalls müssten Sie sich für dieses etwas teurere Modell entscheiden, das informiert Sie mittels Textnachricht, wenn neue Bilder aufgenommen werden, jedes Mal. Und dann gibt es noch das Spitzenmodell hier. Das hat auch eine Speicherkarte, sendet aber die Aufnahmen parallel an Ihr Handy oder Ihre Mailadresse. Dann können Sie zu Hause im Wohnzimmer alles live verfolgen. Sie müssen dann nur noch ab und zu die Batterien in der Kamera wechseln. Und was, wenn der Bär nachts kommt? Die Kameras verfügen über ein Black-LED-Light, manche auch über ein White-LED-Light. Dieses Licht ist für Tiere nicht sichtbar, sodass sie nicht verscheucht werden. Licht. Natürlich. Das war es. Der Alte verstand es jetzt. Irgendwo von rechts näherte sich ein Lichtkegel, der sich durch das grüne Wasser bohrte und auf das Kleid fiel. Schaudernd dachte er für einen Moment an ein junges Mädchen, das endlich zum Leben erweckt wurde und vor Freude tanzte.
»Das ist ja die reinste Science-Fiction«, sagte der Kunde.
Der alte Mann öffnete den Mund, als er das Raumschiff ins Bild gleiten sah. Es war von innen beleuchtet und schwebte etwa anderthalb Meter über dem Grund. Die Strömung trieb es gegen einen Stein und wie in Zeitlupe drehte es sich um die eigene Achse. Das Licht der Scheinwerfer streifte über den Kies und blendete den Alten für einen Moment. Schließlich blieb das schwebende Fahrzeug an einem dicken Ast der Kiefer hängen. Der Alte spürte sein Herz klopfen. Es war ein Auto. Drinnen brannte noch Licht, obwohl der Innenraum fast bis zur Decke mit Wasser gefüllt war. Und dann sah er, dass sich in dem Auto eine Person befand, die halb auf dem Fahrersitz aufgerichtet, verzweifelt den Kopf an das Dach presste, wohl um Luft zu bekommen. Dann brach einer der morschen Äste, die das Auto gestoppt hatten, und trieb mit der Strömung ab. Die Bilder sind natürlich nicht so scharf wie bei Tageslicht und die Aufnahmen sind auch nur in Schwarz-Weiß. Aber wenn kein Tau oder anderer Dreck auf der Linse ist, dann werden Sie den Bären schon erkennen. Der Alte stampfte mit dem Fuß auf den Boden, um Alfs Aufmerksamkeit zu erregen. Die Person im Auto schien noch einmal tief Luft zu holen und tauchte dann unter. Die kurzen Haare wogten in dem Wasser hin und her. Die Wangen waren aufgeblasen. Der Mann versuchte jetzt mit beiden Händen gegen das Seitenfenster in Richtung Kamera zu schlagen. Das Wasser nahm ihm jedoch alle Kraft. Der Alte umfasste die Armlehnen und wollte sich aus dem Sessel hochdrücken, aber seine Muskeln gehorchten ihm nicht. Er registrierte, dass ein Mittelfinger des Mannes irgendwie grau wirkte. Dann hörte er auf, die Fäuste gegen die Scheibe einzusetzen und nahm stattdessen die Stirn. Es schien allerdings, als hätte er schon aufgegeben. Ein weiterer Ast brach und die Strömung ruckte und zerrte an dem Auto, noch wollte es die Kiefer aber nicht freigeben. Der Alte starrte auf das gezeichnete Gesicht, das sich von innen gegen die Scheibe drückte. Die hervorquellenden blauen Augen, die Narbe, die sich in einem Bogen vom Mundwinkel bis zu einem Ohr zog.
Der Alte hatte sich aufgerichtet und machte zwei vorsichtige Schritte in Richtung Wildkameras.
»Entschuldigen Sie«, sagte Alf ungläubig und ging mit raschen Schritten am Alten vorbei in Richtung Fernseher. »Ein Fisch?«
Der Alte schüttelte den Kopf und drehte sich wieder zum Fernseher um. Das Auto. Es war verschwunden. Alles war wie zuvor. Der kiesige Grund, die tote Kiefer, das Kleid, das grünliche Licht, das durchs Eis fiel. Als wäre nichts geschehen.
Der Alte stampfte noch einmal mit dem Fuß auf den Boden und zeigte auf den Fernseher.
»Immer mit der Ruhe, Vater«, sagte Alf und tätschelte die Schulter des Alten. »Die Laichzeit hat doch noch gar nicht angefangen.«
Er ging zurück zu dem Kunden mit der Wildkamera. Der Alte sah zu den beiden Männern hinüber, die ihm den Rücken zuwandten, und spürte Wut und Verzweiflung in sich aufkeimen. Wie konnte er erklären, was er gerade gesehen hatte? Der Arzt hatte gesagt, dass der Schlaganfall sowohl den vorderen als auch den hinteren Teil der linken Gehirnhälfte in Mitleidenschaft gezogen habe, weshalb vermutlich nicht nur das Sprachzentrum, sondern generell die Fähigkeit zu kommunizieren betroffen sei. Also auch das Schreiben und Gestikulieren. Der Alte schob seine Füße langsam zurück zum Sessel und setzte sich wieder, starrte in den endlos strömenden Fluss. Als wäre nichts gewesen. Nach ein paar Minuten hatte sein Herz sich wieder etwas beruhigt. Wer weiß, vielleicht war das alles ja gar nicht passiert. Vielleicht war es nur ein Hirngespinst, ein weiterer Schritt in die senile Dunkelheit. Oder ins grelle Reich der Halluzination. Er starrte auf das Kleid. Als das Scheinwerferlicht des Autos darauf gefallen war, hatte er für einen Moment Olivia darin tanzen sehen und geglaubt, das Gesicht zu kennen, das sich hinter dem Seitenfenster im beleuchteten Innenraum des Wagens abgezeichnet hatte. Aus dem Laden. Die einzigen Gesichter, an die er sich erinnerte, waren die, die er hier drin gesehen hatte. Und diesen Mann hatte er zweimal gesehen. Die blauen Augen und die lederfarbene Narbe. Beide Male hatte er eine Wildkamera gekauft. Die Polizei war erst kürzlich im Geschäft gewesen und hatte nach diesem Mann gefragt. Der Alte hätte ihnen aber nur sagen können, dass er groß war und ganz besondere Augen hatte. Einen Blick, der jedes Geheimnis zu kennen schien und der ihm verraten hatte, dass dieser Mann kein Wiederkäuer war.
Swain Finne beugte sich über die Frau und legte ihr die Hand auf die schweißnasse Stirn. Ihre Augen starrten ihn direkt an, weit aufgerissen vor Schmerz oder Angst. Vermutlich Letzteres, dachte er.
»Hast du Angst vor mir?«
flüsterte er. Sie nickte und schluckte. Er hatte sie schon immer schön gefunden. Egal, ob sie aus dem Haus ging oder wieder zurückkam, im Fitnessstudio war oder ein paar Meter von ihm entfernt in der U-Bahn saß. Nie aber hatte sie ihn so fasziniert wie jetzt, da sie so hilflos in seiner Gewalt war.
»Ich verspreche dir, dass es schnell gehen wird, Geliebte«, flüsterte er.
Sie schluckte, war wie gelähmt. Er fragte sich, ob er sie küssen sollte.
»Ein Stich in den Bauch«,
flüsterte er,
»dann ist alles vorbei.«
Sie kniff die Augen zusammen und zwei dicke Tränen bildeten sich auf ihren Augenlidern. Swain Finne lachte leise.
»Du wusstest doch, dass ich kommen würde, dass ich dich nicht gehen lassen könnte. Ich hatte dir das versprochen.«
Er fuhr mit dem Zeigefinger über die Mischung aus Schweiß und Tränen auf ihrer Wange, betrachtete eines ihrer Augen durch das große, klaffende Loch in seinem Handrücken, die Schwinge des Adlers. Das Loch stammte von der Kugel eines damals noch jungen Polizisten. Sie hatten Swain Finne wegen 18 sexuellen Übergriffen zu 20 Jahren Gefängnis verurteilt. Er hatte die Taten nicht bestritten, sich aber gegen das Wort Übergriff gewehrt. Und gegen die Tatsache, dass ein Mann wie er für so etwas bestraft wurde. Der Richter und die Geschworenen waren jedoch der Meinung gewesen, dass die norwegischen Gesetze über denen der Natur stehen. So viel dazu. Ihr Auge starrte ihn durch das Loch an.
»Bist du bereit, Liebste?«
»Nenn mich nicht so«, wimmerte sie. »Und bitte, kein Messer!«
Swain Finne seufzte. Warum hatten die Menschen solche Angst vor Messern? Es waren die ersten Werkzeuge der Menschheit. Sie hatten 2,5 Millionen Jahre Zeit gehabt, um sich daran zu gewöhnen, und es gab immer noch Menschen, die deren Schönheit nicht erkannten und nicht einsehen wollten, dass unsere Vorfahren nur dank des Messers von den Bäumen hatten herabsteigen können. Jagd, Hausbau, Landwirtschaft, Essen, Verteidigung. Das Messer nahm nicht nur Leben, es schenkte es auch. Das eine war ohne das andere nicht möglich. Nur wer das verstand, wer diese menschliche Seite konsequent akzeptierte, konnte das Messer lieben. Fürchten und lieben. Zwei Seiten derselben Medaille. Swain Finne hob den Blick, sah zu den auf der Anrichte bereitliegenden Messern. Er musste nur noch die Wahl treffen. Das richtige Messer für die richtige Tätigkeit war entscheidend. Die Messer waren gut, zweckdienlich, von herausragender Qualität. Trotzdem fehlte ihnen, was Swain Finne an Messern besonders schätzte: Persönlichkeit, Seele, Magie.